nun Pastor Kenneth Frank.
Ich wünsche allen einen recht schönen Nachmittag. Es ist gut, euch alle zu sehen. Ich hoffe, ihr alle hattet einen guten Passafest und einen wunderbaren Nacht des Wachens. Wir waren letzte Nacht im Büro und hatten einen sehr schönen Abend. Ich möchte Jim, Rob und Hazen ganz herzlich danken. Sie waren wunderbare Gastgeber und alle hatten einen sehr schönen Abend. Und wir hoffen, ihr alle hattet ebenfalls einen sehr schönen Abend. Unsere Welt ist gefüllt mit sehr vielen Problemen und dem Übel. Wenn man die Nachrichten anschaut, ist man oft entsetzt und erschreckt, was man da so sieht. Warum sind da so viele Probleme auf der Welt? Warum kommen wir nicht miteinander aus? Es gibt Korruption in Regierung, Terrorismus, Waffengewalt, der syrische Bürgerkrieg, Entführung, Probleme in Afrika, politische Heuchelei, atomischer Waffendrang, Erniedrigung und Unterdrückung und so weiter und so weiter. Was ist verkehrt mit unserer Welt? Warum so viel Leiden? Menschen, die sich als Christen bezeichnen, haben oft ihren Glauben verloren. Theologen haben keine Antwort, warum all diese beklagenswerten Umstände. Ist dies die Frucht der Evolution? Wenn ja, warum wird es dann nicht besser? Wo ist der Ursprung von all diesem Übel? Ist da eine Lösung für diese geistliche Krankheit und das kranke menschliche Herz? Die Antwort ist ja, und Gott gibt uns Antwort in einem Kapitel in unserer Bibel. Weißt du wo? Einen Hinweis gebe ich euch, es hat mit Gottes Wort zu tun. Der Titel meiner heutigen Predigt, wo sind wir verkehrt gegangen? Wo sind wir verkehrt gegangen? Lasset uns zum ersten Buch Mose gehen, Kapitel 3. Kennzeichne diese Bibelstelle bitte, denn wir werden des Öfteres davon lesen. Also erster Buch Mose, Kapitel 3. Hier ist etwas Hintergrund. Erster Buch Mose ist natürlich unser erster Buch der Bibel. Es ist ein Buch des Ursprungs, der Ursprung des Universums, der Ursprung des Menschengeschlechts, der Ursprung der Sünde, der Ursprung der Erlösung, der Ursprung der Familie, der Ursprung der Nation, der Ursprung der Sprachen und so weiter und so weiter. Es ist das Buch des Ursprungs. Also im ersten Buch Mose haben wir die Schöpfung in Kapitel 1 und dann schafft Gott den Menschen und er sollte Gottes Garten hegen und pflegen. Und in Kapitel 3 gibt es eine Krise und wir lernen hier von dem Ursprung der menschlichen Sünde. Darum lasset uns nun nach ersten Buch Mose Kapitel 3 gehen, Vers 1. Lasset uns dies zusammen studieren. Wo ist alles verkehrt gegangen? In Vers 1 bis 5 haben wir Täuschung und Verführung. Also jetzt 1. Buch Mose Kapitel 3 Vers 1. 1. Buch Mose Kapitel 3 Vers 1. Aber die Schlange oder Satan war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte und sprach zu der Frau. Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Und dies gibt es natürlich auch heute noch, die Formierung der Ja, sollte Gott gesagt haben, Gesellschaft. Lass uns dies näher angucken. Zuerst lesen wir von einer sprechenden Schlange. Habt ihr so etwas schon mal gehört? Die Schlange also war eine von Gott geschaffene Kreatur, wie wir in Kapitel 2 lesen, aus der Erde geschaffen. Und diese Kreatur ist nicht identifiziert mit einem Geist bis später in jüdischer Literatur, in der intertestamentalen Periode, die Periode zwischen Malachi und Matthäus. Also eine 400 Jahre Periode, in der sie anfingen, die Schlange mit einem gefallenen Geist zu verbinden. Das Wort für Schlange im Hebräischen ist Nachash. Nachash. Und übersetzt ist es der Leuchtende, der Leuchtende. Nur wo in der Bibel war jemand beschrieben, der leuchtend, strahlend oder glänzend war? Wie Paulus im 2. Korinther beschrieb, ein Engel des Lichts? wie es in Ezekiel steht, ein Cherubim mit viel Helligkeit. Der Cherub war nicht im Bildnis Gottes geschaffen, so wie Adam. Und dieser Cherub verführte einen Drittel der Engel in einer Rebellion. Paulus im 1. Korinther nennt ihn den Versucher. Dergleichen lesen wir im 1. Buch Mose Kapitel 3. Er verführte Adam und Eva. Wer ist er? Nicht bis zum letzten Buch der Bibel haben wir die klare Identifikation. Also lasst uns ein Lesezeichen setzen im 1. Buch Mose, weil wir hier und da hingehen und dann immer schnell wieder zurückkehren zum 1. Buch Mose. Jetzt Offenbarung 12,9, ein populärer Vers, ein bekannter Vers, also jetzt Offenbarung 12, Vers 9, Offenbarung Kapitel 12, Vers 9. Und es wurde hinausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt, und er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Und im 1. Buch Mose, Kapitel 3, erzählt es von der ersten Verführung, als die Schlange Mutter Eva ansprach. Also jetzt nochmal 1. Mose, Kapitel 3, Vers 1. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde. Interessant, dieses Wort listig meint auch hinterlistig, arglistig oder boshaft. Alles negative Eigenschaften. Es ist aber auch ein hebräisches Wort, was gute Eigenschaft hat. Eine positive Seite. In Sprüche steht dieses als Klugheit oder Klugsein. Das hebräische Wort ist Arum. Arum. Es weist auf Weisheit. Wie Jakobus 3, Vers 13 werden sehen, dass es zwei Arten von Weisheit gibt. Die Geschichte in Jakobus 3 hat viel zu tun mit dem Streben nach Weisheit. Also jetzt Jakobus Kapitel 3, Vers 13, 14, 15. Jakobus Kapitel 3, Vers 13, 14 und 15. Wer ist weise und kluge unter euch, der zeige mit seinem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Habt ihr aber bitteren Neid und Streit in eurem Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern sie ist irdisch, niedrig und teuflisch. Beachte die drei negativen Eigenschaften. Sind auch woanders in der Bibel beschrieben, irdisch, niedrig und teuflisch. Dies ist dieser Welt Bosheit. Jetzt noch Vers 16, 17 und 18 im gleichen Kapitel. Vers 16, 17 und 18. Und wo Neid und Streit ist, da sind Unordnung und lauter böse Dinge. Die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter, dann friedlich, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften. Also gibt es zwei Arten der Weisheit. Wie sagte Jesus, sei klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Also, es hat einen guten Sinn, aber auch einen sehr schlechten. Also dieses Wort listig im 1. Buch Mose 3,1 ist sehr machtvoll und hat noch eine andere Seite. Im Hebräischen gibt es ein Wortspiel dafür, ein ähnliches Wort, nackt. Merke dir das Wort nackt, denn es wird in der Bibel auftauchen, etwas später. Und wir finden in dieser Verbindung, dass Unschuld durch List in Verletzung, Schande, Ausbeutung und Entblößung enden kann. Nun zurück wieder zum 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 1. 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 1. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde. Da ist keine Erwähnung einer Zeitlücke vom 1. bis zum 2. Kapitel. Er gibt aber diesen Bericht, dieses Ereignis. Und wie oft gibt es hier das Wort und? Denn im Hebräischen ist und sehr wichtig. Manche neuere Übersetzungen haben dieses Wort entfernt, aber es ist da für einen bestimmten Grund. Es betont die Wichtigkeit dieser Geschichte und dies geschah und das geschah und so weiter und so weiter. Und er sagte der Frau, hier ist die Schlange, die die Frau anspricht. Und sie verwundert sich nicht, von der Schlange angesprochen zu werden. Vielleicht hat sie dieses nicht mal erwartet. Tiere sollten nicht reden. Könnt ihr euch an einer irgendeinen Geschichte erinnern in der Bibel, wo Gott erlaubt, ein Tier zu reden oder zu sprechen, einen Menschen anzusprechen? Balaams Esel, er sprach die Schlange, und hier sprach die Schlange zu der Frau. Ja, sollte Gott gesagt haben. Dies waren des Teufels erste Worte. Sollte Gott gesagt haben, Zweifel an Gottes Wort wird gesät. Er täuscht mit Unwissen und Ignoranz. Ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten, ist das wahr? Zuerst war es Gott und in Vers 4 Herrgott. Herrgott war ein persönlicher Name und wird immer wieder so gebraucht. Yahweh Elohim, sein Bundesname. Der Gott ist nahe, ein persönlicher Gott, der nahe ist, dem Menschen nahe ist. Satan nennt Gott Elohim und Mutter Eva auch Elohim. Sollte Gott gesagt haben, hier ist Widerspruch zu Gottes Wort. Satan meinte, dass Gott eifersüchtig war und ihren Frieden nur einhemmte. Und Eva korrigierte Satan hier in Vers 2. 1. Mose Kapitel 3, Vers 2. Lesen wir das? Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Sie zeigte, dass sie Vertrauen hatte. Eva hatte keinen Grund zum Zweifeln. Sie meinte vielleicht nicht, dass mit einem Tier zu sprechen war nicht ungewöhnlich. Und ich möchte, dass ihr noch etwas merken möchtet im Kapitel 2 hier. Gott hat unseren Eltern verboten, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen zu essen. Lesen wir mal jetzt 2. Mose Kapitel 2, 16, Vers 18, 2. Mose Kapitel 2, Vers 16 bis 18. Und der Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihn einen Gehilfen machen, die um ihn sei. Und dann beschreibt die Bibel, wie Gott Eva schuf. Also hörte sich nicht die Anweisung Gottes. Sie wurde danach geschaffen. Vielleicht erklärte diese Geschichte etwas besser. Nun, also 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 2. Die Frau sagte, wir essen von der Früchten des Gartens und korrigierte die Schlange. Aber wenn wir vergleichen, was sie sagt, sie lässt zwei Dinge aus. 1. Mose, Kapitel 2, 16. Gott sprach, du darfst frei essen von allen Bäumen im Garten, also von allen Bäumen und frei. Aber Mutter Eva lässt diese zwei Worte aus. Warum? War es wegen Leichtsinn oder war sie rücksichtslos oder war es mit Absicht? Wir haben also schon zwei Änderungen, von was Gott zuerst sprach. 1. Mose Kapitel 3, Vers 3, 1. Mose 3, Kapitel 3, Vers 3. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Also hat sie schon diese beiden Bäume durcheinander gebracht, denn der Baum, der in der Mitte des Gartens war, ist der Baum des Lebens. Aber hier beschreibt sie es als den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, in der Mitte des Gartens. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, sehet. Sie bezieht sich auf Gott als Elohim. Esset nicht davon, rührt sie auch nicht an. Habt ihr das in Kapitel 2 so gelesen? rührt ihn auch nicht an? Nein, Eva tat diesen Satz dazu. Wo kam das her? Vielleicht wollte Adam seine Frau von diesem Baum fernhalten. Gehe nicht einmal dorthin, rühre den Baum nicht einmal an. Dieses war nicht in Kapitel 2, also tat Eva dies dazufügen. Drum können wir Fragen stellen. Und dann fügt Eva in Vers 3 dazu, rührt auch ihn auch nicht an, dass ihr nicht sterben möget. So gesagt, dass der Tod wahrscheinlich ist. Doch Gott sagte in Kapitel 2, Vers 17, wenn du davon isst, musst du des Todes sterben. Also Eva hatte Gottes Wort geändert. Wie ich vorher beschrieb, Zweifel am Wort Gottes, Gegensatz zum Wort, Worte weglassen, Worte dazu tun oder Worte oder Meinungen umwandeln oder zu verdünnen. Nun fangen wir an zu verstehen, was hier vor sich ging. All dieses bezieht sich zum Wort Gottes. Dies ist auch heute ein Problem für die ganze Menschheit. Nun zurück nach 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 4 und 5. Vers 4 und 5. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weist an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und was böse ist. Habt ihr meine Betonung auf dem Wort ihr gehört? Im Altenglisch Schreiben gab es einen kleinen, klaren Unterschied zwischen du, die Einzahl, und du, die Mehrzahl. Die steht in der King James Version oder Version, aber nicht in der neuen King James Bibel. Du und dich, also thou und thee, sind Einzahl, in ye ist ihr. Also wen spricht die Schlange an, außer der Frau? Wie die Schlange in Vers 4 sprach, ihr werdet keineswegs sterben. Also wer war mit Eva? Dieses werden wir herausfinden, wie wir hier weiterlesen. Also Satan verneint Gottes Wort und widerspricht es. Ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Eine sehr starke Verneinung des Wortes Gottes. Dies ist die erste Lüge in der Bibel. Und wie beschrieb Jesus diesen Satan? Er ist ein Lügner von Beginn an und der Vater der Lüge, der Gründer, der Anstifter der Lüge. Ihr werdet keineswegs des Todes sterben. So wenn wir die unsterbliche Seele Lehre begutachten, ist sie unwahr und einfach falsch. Jetzt 1. Mose Kapitel 3, Vers 5. 1. Mose Kapitel 3, Vers 5. Sondern Gott weiß, so sagte die Schlange, an dem Tage, da ihr davon esst, werdet eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und was böse ist. Also eure Augen werden aufgetan, wenn ihr davon esset. Das wird euch so passieren. Vers 7 und 22. Als unsere Eltern von der verbotenen Frucht aßen, wurden ihre Augen geöffnet. Satan hatte teilweise recht. Und so arbeitet er an Menschen mit Halbwahrheiten. Das ist die Natur der Täuschung. Ein wenig Wahrheit, ein wenig Irrtum. Ist vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und ihr sollt sein wie Gott, sagte die Schlange. Nun denkt zurück an den Cherub, wie Jesaja ihn beschrieb, als er rebellierte und einen Drittel Teil der Engel verführte. Eine Revolte gegen Gott. Was sagte Luzifer, das euch erinnert an einen Bibelvers? Ihr sollt sein wie Gott. In Jesaja zitiert er Luzifer, ich werde sein wie der Allerhöchste. Und nun will er, Satan, dass das erste Ehepaar ihn in seiner Handlung unterstützt, so sein wie Gott. Ihr sollt sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Gut und böse steht als Ausdruck geschrieben und beschrieben in der Bibel 7-mal. Ihr sollt sein wie Elohim, wie es im Hebräischen steht, wie Gott. Eure Augen werden sich öffnen. So was Satan andeutet, ist, dass Gott ungerecht ist. Er ist einfach unfair. Darum, Satan arbeitet mit Halbwahrheiten. Während seiner Lüge und Verführung, wie auch hier. Ihr sollt wie Gott sein und wissen, was gut und was böse ist. Ja, sie werden gut und übel erkennen, werden nun aber eine moralische Natur haben, die in Sünde fixiert ist. Und eine menschlicher Sinn und Natur, die sich wirklich zur Sünde neigt. Also zum Guten oder zum Bösen. Ja, wir sind hier, weil wir einsehen, dass wir Buße tun müssen. Die Meinung unserer Taufe, wir wurden daran erinnert, während dem Passafest. Also, ihr sollt sein wie Gott. Vielleicht war dies der Anfang des Narzissmus. Dies geheime Wissen, in das ihr eingeweiht werden müsst. Ihr sollt sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Wie wurde Gott übel erkennen? Nur weil er es miterlebt in seiner Kreatur. Denn Gott kann nicht übel begehen, noch kann Gott irgendwie sünden. Nun werden wir 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 6 lesen. 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 6. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, dass er eine Lust für die Augen wäre, das Nummer 1, und verlockend, Nummer 2 und Nummer 3, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Verse 6 bis 8 beschreiben die erste Sünde. Wir haben einen Verstoß gegen dem Wort Gottes. Also Mutter Eva beurteilte, was der Teufel sagte, und gibt nach. Durch Unglaube, Appetit, Ehrgeiz und Begierde und wurde von weltlicher Wahrheit überzeugt. Vielleicht eine Kombination von allem. Aber sie wurde getäuscht. Sie sah drei Dinge, die wir gelesen haben. Der Baum war gut zum Essen, angenehm für die Augen und am Baum der Begierde, um weise zu machen. Und so nahm sie von der Frucht und aß und gab ihrem, wer war die fehlende Person, ihrem Ehemann, und er tat auch essen. Also was für eine Geschichte haben wir hier? Sie hat eine Wahl getroffen. Er hat eine Wahl getroffen. Sie beide waren schlecht. Der Wunsch, klug zu sein, eine Philosophie, die Liebe zur Liebe und zur Weisheit. Warum hat Adam nicht gesprochen und Einspruch gegeben? Er hatte das Verbot in Kapitel 2 gehört. Warum hat er dies nicht verhindert? Wir wissen es nicht, aber er gibt nach. Hat er sie als Versuchskaninchen benutzt, um zu sehen, was passieren würde, weil auch er von der Frucht essen wollte? Wieder werden Fragen in unserem Kopf geweckt. Aber dieser Vers 6 hat Parallelen an anderen Schriftstellen in der Bibel. Gehen wir jetzt also zum Buch Jakobus, Kapitel 1, Vers 14, 15, Jakobus 1, Vers 14 und 15, schauen wir uns den Ursprung der Sünde an, weil Jakobus es für uns sehr gut zusammenfasst. Also Jakobus 1, Vers 14 und 15. Sondern an jener, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Haben Sie jemals den in den Versen 13 und 14 erwähnten Lebenszyklus bemerkt? Konzeption führt zur Geburt, Reife und den Tod. Es ist einzigartig, wie Jakobus dies formuliert hat, um uns an den Lebenszyklus der Sünde zu erinnern, genau wie unser menschlicher Lebenszyklus. Also wo kommt die Sünde her? Es fängt in unserem Herzen an. Es ist erdacht. Es bringt Sünde hervor. Jetzt im gleichen Kapitel, Vers 15 und 16, Jakobus 1, Vers 15 und 16. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irret euch nicht, meine lieben Brüder. Und so werden wir von unseren Begierden verlockt und dann verführt. Und nun zu 1. Johannes Kapitel 2, Vers 16, lassen Sie uns noch einmal einen Dreisatz bemerken. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 16. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust, der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht von Gott, sondern von der Welt. Warum? Die Welt wird von einem gefallenen Geist gefangen gehalten. Sehen Sie, wie diese drei Dinge eine Parallele haben zum ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 6. Die Lust des Fleisches, Eva sah diese verbotene Frucht, war gut für Speise, die Lust der Augen. Sie sah, dass es für die Augen verlockend und angenehm war und der Stolz des Lebens. Sie sah, dass es bewunderswert war, einen weise zu machen. Sie würden fast denken, Johannes erzählte diese Geschichte tatsächlich, aber mit etwas anderen Worten. Und es scheint sehr gut zu passen, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Stolz des Lebens. Und ich möchte, dass Sie nach Lukas 4 jetzt gehen. Erinnern Sie sich an die Versuchung Jesu, der 40 Tage und Nächte fastete, und der Teufel kommt zu ihm und versucht ihn auf drei Weise. Hier sind unsere drei wieder. Gibt es eine Verbindung? Lasset uns einen Blick darauf werfen. Jetzt Lukas 4, Vers 3. Lukas 4, Vers 3. Der Teufel aber sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn? So sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Denket daran, dass Jesus sehr hungrig war. Er war ausgehungert, hatte 40 Tage gefastet. Oh ja, genau wie bei Mutter Eva, aus dem Stein Brot machen. Es war gut zum Essen, die Lust des Fleisches. Und dreimal wird Jesus dem Teufel zurechtweisen, indem er von dem Buch Deuteronomium, dem 5. Buch Mose, zitiert, um dem zu widersprechen, was Satan sagte. Wie wir lesen im Lukas 4, Vers 4, Lukas 4, Vers 4, es steht geschrieben, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von jedem Wort Gottes. Wir sind wieder zu diesem Thema zurückgekehrt, das Wort Gottes. Und jetzt weiter, Lukas 4, Vers 5 bis 8, Lukas Kapitel 4, Vers 5 bis 8. Und der Teufel führte ihn hoch hinauf und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick und sprach zu ihm, all diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du mich nun anbetest, so soll sie ganz dein sein. Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Also angenehm für die Augen, die Lust der Augen. Und weiter im gleichen Kapitel, Vers 9 bis 11, Vers 9 bis 11. Und er, Satan, führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich von hier herunter, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen befehlen, dass sie dich bewahren. Und sie werden dich auf den Fuß, auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einem Stein stoßt. Ja, der Wunsch, weise zu sein, der Stolz des Lebens. Was meinst du damit, wenn ich der Sohn Gottes bin? Ich werde dir schon zeigen. Er hätte in diesem Fall, in dieser Falle geraten können, aber er tat es nicht. Er zitierte die Bibel und Satan hatte keine Antwort. Jesus war erfolgreich, wo Eva auf diese drei Weise verzagte. Der Baum, der gut zum Essen ist und den Augen angenehm ist, der Wunsch, klug zu sein, Lust des Fleisches, Lust der Augen, Stolz des Lebens. Deshalb ist Jesus unser Erlöser und der Teufel versuchte dieselbe Taktik an ihm. Und jetzt zurück auf 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 7. Nachdem beide von dieser verbotenen Frucht gegessen hatten, wurden ihnen beide Augen geöffnet. Sie wussten, dass sie nackt waren und sie nähten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürzen. Das sind Dinge, über die man sich streiten kann. Warum haben sie dies gemacht? In Kapitel 2, Vers 25 lesen sie, dass als Gott Eva aus der Rippe Adams machte, und es waren beide nackt, also, und 1. Buch Mose, Kapitel 2, Vers 25, der Mann und seine Frau wurden also gemacht, geschaffen und sie schämten sich nicht. Und jetzt hat sich etwas geändert. Jetzt sind sie sich plötzlich sehr bewusst über ihren nackten menschlichen Körper. Sie hatten gesündigt. Was hier geschah, betraf die gesamte Menschheit. Wie Paulus in Römer 5 erklärt, denn Paulus sagt, durch einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und der Tod durch die Sünde. Und was ist das Resultat dieser Sünde? Denn wir alle haben denselben Fehler gemacht auf diese Weise oder eine andere Weise in unserem Leben. Und nun sehen sie sich gegenseitig an, Adam und Eva, und sie erkennen, dass sie nackt sind und sie nähen Feigenblätter zusammen. Feigenblätter, was sind das? Wissen Sie, es ist interessant, diese Leute fragen sich heutzutage, wo der Garten Eden war. Und ich möchte Ihnen einen Hinweis geben. Feigen waren in Palästina heimisch, aber nicht in Babylon. Da ist ohnehin ein Hinweis im 1. Buch Mose. Feigenblätter, sie machten sich selbst Schürzen. Das ist nicht viel Kleidung. In der traditionellen Bilder war es vielleicht alles, was sie anhatten. Feigenblätter und im Laufe der Jahrhunderte haben die Menschen sich eine Parallele gemacht, wie man Feigenblätter als eine von Menschen gemachte Religion anlegte. Versuchen, unsere eigene Gerechtigkeit zu finden. Sie wissen, dass Jesaja darüber sprach, weil er sagte, unsere ganze Gerechtigkeit ist wie ein schmutziger Lappen. Aber Jesaja sagt auch, dass Gott, wenn wir zu ihm umkehren, wenn wir uns im Glauben an ihn wenden, uns einen Mantel der Gerechtigkeit geben wird. Und ich möchte, dass Sie sich dann erinnern, dass die Welt ihre eigene Kleidung anfertigt und tun es, die angemessen, unangemessen und nur vorübergehend sind, aber ein weiteres Kleidungsstück wird später in der Geschichte bereitgestellt. Es wird viel besser sein. Jetzt also 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 8. 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 8. Und sie hörten, Adam und Eva, Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war, und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, unter den Bäumen im Garten. Also was wir hier haben, ist eine Erscheinung Christi auf Erden, weil wir aus unseren Studien wissen und wir haben Literatur, dass der Gott der Schöpfung, der Gott, der sich mit Adam und Eva von allen und allen Patriarchen befassten, derjenige war, den wir jetzt als Jesus Christus kennen. Und wenn Gott auf der Erde erscheint, spricht man von Theosophie. Hier ist eine Theosophie, die andeutet, dass Gott oder Christus tatsächlich herabgekommen ist in der Kühle des Tages mit ihnen gegangen ist. Im Nahen Osten weht abends ein kühler Wind, also im Wind des Tages, so heißt es im Hebräischen buchstäblich. Es ist ein hebräisches Wort Rauch, Rauch, wie Geist oder Wind in der Kühle des Tages. Gott wurde gewohnheitsmäßig herunterkommen und mit Adam und Eva im Garten spazieren gehen, um den Garten zu bewundern und die gemeinsame Zeit zu genießen. Es war eine Gemeinschaft. Dies ist sehr besonders und persönlich. Er ist ein persönlicher Gott. So kommt der Herrgott in den Garten und Adam und Eva haben sich versteckt. Warum war das? Überzeugung der Sünde und ein schlechtes Gewissen. Sie fühlen sich von Gott entfremdet, sie fühlen sich entwürdigt. Dies ist die Auswirkung der Sünde. Es trennt uns von unserem Gott, wie Jesaja sagt, und so verstecken sie sich. Wissen Sie, Historiker, wenn sie über die Religion schreiben, sagen, es hat eine Entwicklung der Religion im Laufe der Geschichte stattgefunden, und es war die Suche des Menschen nach Gott. Ich wünschte, sie würden Vers 8 lesen. Haben Adam und Eva hier nach Gott gesucht? Sie verstecken sich vor Gott. Gott geht auf der Suche nach ihnen. Es ist die erste Fahndung. Weil Gott eine gebrochene Beziehung wiederherstellen möchte, wie ich Ihnen später zeigen werde. Also haben wir hier Adam und seine Frau taten sich verstecken in der Kühle des Tages. Und als Gott mit ihnen zur Gesellschaft kommt und der Herrgott, wie es in Vers 9 sagt, rief Adam, nun haben wir die Verse 9 bis 13. Gott möchte mit dem ursprünglichen Paar sprechen, was passiert war. Und er ruft Adam und fragt, wo bist du? Und Adam sagte, ich habe deine Stimme im Garten gehört und ich hatte Angst, weil ich nackt war, also habe ich mich versteckt. Wo bist du? Das ist die erste Frage des Alten Testaments. Wo bist du? Gott scheint das immer noch zu fragen. Wo bist du? Warum hast du unsere Beziehungen gebrochen, unterbrochen? Warum rennst du von mir? Was hast du getan? Wisst ihr, was die erste Frage des Neuen Testamentes ist? In Matthäus fragte die Weisen, wo ist der geborene König der Juden? Gibt es eine Verbindung zwischen diesen beiden Fragen? Es ist erstaunlich, was man Verbindung findet, wenn so einfache Fragen gestellt werden. Wo ist der geborene König der Juden? Hier sucht Gott diese Sünde. Und dies wird zum Hauptthema der restlichen Bibel werden. Tatsächlich wird Lukas uns sagen, dass Gott gekommen ist, um die Verlorenen zu suchen und zu retten, diejenigen, die vor Gott davonlaufen. Es kommt auf die Sünde nach uns. Dies ist nicht die Suche des Menschen nach Gott. Und so hat Gott einen Wiederherstellungsplan. Gott erhebt keine Anklage gegen sie, er fragte nur, wo bist du? Und Adam sagt in Vers 10 vier Dinge. Und er sagt, ich hörte deine Stimme im Garten, ich hörte deine Schritte, ich hatte Angst. Wo kam das her? Weil ich nackt war. Nun, er schämte sich in Kapitel 2 und 4 nicht. Also habe ich mich versteckt. Ist er wie Gott? Im 1. Mose Kapitel 3, Vers 5 sagte der Teufel, wenn du diese verbotene Frucht isst, wirst du wie Gott sein. Fällt er sich jetzt wie Gott und versteckt sich? Nun, Sie sehen, das ist die Frucht der Sünde. Jetzt haben Adam und Eva durch den Schuldinstinkt Angst vor Gott und sie fingen an, neue Emotionen zu erleben, die sie vorher nicht gefühlt hatten. Und so versteckte ich mich, weil ich nackt war. Sehen Sie, zu welchem Resultat dies kam? Anfälligkeit, Schande, Ausbeutung und dann Entblößung. Ich war nackt und so habe ich mich versteckt. Bis heute besteht Scham mit Nacktheit. Ich sehe hier keine Person ohne Kleidung und das ist eine gute Sache. Selbst wenn Jesus mit den Armeen von dem Himmel zurückkehrt, tragen sie Kleidung, weiße Kleidung. Und so habe ich mich versteckt. Dies steht im Gegensatz zu zwei späteren Menschen in diesem Buch, die mit Gott gingen, Enoch und Noah, aber im Moment verstecken sich Adam und Eva wegen dem, was sie getan hatten. Also fährt Gott mit der Untersuchung fort hier im 1. Buch Mose Kapitel 3, Vers 11, er stellt zwei Fragen. Wer hat euch gesagt, dass ihr nackt seid? Nummer 2, habt ihr vom Baum gegessen, wovon ich euch geboten hatte, dass ihr nicht davon essen solltet? Zwei Fragen. Die Sünde war Gott bekannt. Was Gott hier tut, ist der Versuch, sie dazu zu bringen, dass sie gestehen, an was sie sich beteiligten, an was sie getan hatten. Übernimm die Verantwortung für das, was du getan hast. Mal sehen, wie Adam darauf reagierte. 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 12. 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 12. Da sprach Adam, die Frau, die du mir zugestellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Nun, ihr alle, die ihr Kinder aufgezogen habt, mehr denn nur ein Kind, ihr wisst alle, was hier los ist. Und wir alle, wenn wir an unsere Kindheit zurückdenken, erkennen alle Schuldverschiebung an. Oh nein, nein, ich nicht. Er beantwortet keine der Fragen, die Gott gestellt hatte. Gott fragte, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist und hast du vom Baum gegessen? Stattdessen antwortete er, die Frau, die du mir gegeben hast, hat mir vom Baum gegeben und ich habe gegessen. Also hat sie es ihm in den Hals gezwungen. Die menschliche Natur hat wirklich unlogische Gründe, nicht wahr? Wir finden die lähmsten Ausreden. Dies ist die Natur des Menschen, abgesehen von Gott. Das ist Schuldverschiebung, Feigheit und Unverschämtheit. Er macht Gott zum Teil dafür verantwortlich, weil er ihm eine solche betrügerische Frau gegeben hatte. Und so machte er Entschuldigungen. Sie wissen sogar, dass Hiob in seiner Geschichte darauf verwies, als er sagte, wenn ich meine Übertretung wie Adam versteckt hätte, wäre ich schuldig. Er bezieht sich auf diesen Vorfall. Also sagte der Mann, die Frau, die du mir gabst, um mit mir zusammen zu sein, gab mir diese Frucht und ich habe davon gegessen. Wie schade, er bekannte seine Sünde leider nicht. Und der Herrgott sagte zu der Frau, jetzt Vers 13, im gleichen Kapitel, Vers 13, warum hast du das getan? Und die Frau sprach, die Schlange betrog mich, so dass ich aß. Hier also ist eine Redewendung, was ist das? Im Hebräischen ein tiefes Gefühl der Empörung. Gottes Zorn wird geweckt, weil er weiß, dass seine eigene Kreatur, die nach seinem Ebenbild geschaffen ist, von diesem gefallenen Cherub getäuscht wurde. Die Sünde täuscht und trügt sehr. Also, warum hast du das getan? Und die Frau sagte, die Schlange hat mich betrogen und ich habe gegessen. So ist das Verhör jetzt vorbei und es wurden drei Dinge klar. 1, sie aßen die verbotene Frucht. 2, der Frau gab es dem Mann. Nummer 3, die Schlange hat sie betrogen. Ich möchte Ihnen zeigen, wie Paulus in seinem Brief damit umging. 2. Korinther, Kapitel 11, Vers 3. Diese Geschichte ist grundlegend für das Verständnis der biblischen Lehre. Deshalb ist es so wichtig und deshalb wird es so früh in unserer biblischen Geschichte platziert. Also jetzt 2. Korinther, Kapitel 11, Vers 3, 2. Korinther, Kapitel 11, Vers 3. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Das falsche Evangelium stellt uns vor eine Herausforderung, genau wie im Garten Eden. 1. Buch Mose Kapitel 3 und die verbotene Frucht. Paul sagt uns, die Schlange hat Eva durch List verführt, und so wurde ihr Geist von der einfachen Wahrheit abgewendet, die sie bis zu diesem Punkt bereits gekannt hatte. Nun 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 13 und 14. 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 13 und 14. Denn Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva, und Adam wurde nicht verführt. Na, was für eine Verurteilung. Und das bekommen wir von Paulus. Adam wurde nicht getäuscht, aber die Frau, die getäuscht wurde, befand sich in einer Überschreitung. Evas Antwort war also nicht richtig. Sie war verführt worden. Die Schlange verführte sie und so aß sie. Zurück zum ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 14. Zurück zu ersten Mose, Kapitel 3, jetzt Vers 14. Und da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Wissen Sie, Gott hat sich im Verhör zuerst mit dem Mann befasst, dann mit der Frau und dann mit der Schlange. Aber jetzt geht die Verurteilung in umgekehrter Reihenfolge vor. Er befasst sich zuerst mit der Schlange, dann befasst er sich mit der Frau und schließlich mit dem Mann. Es gibt keine Befragung der Schlange, er stellt ihm keine Frage, er gibt stattdessen ein Urteil: Weil du das getan hast, bist du vor allem Vieh verflucht. Also, wer wurde im 14. Kapitel verflucht? Der Teufel oder die Schlange? In Vers 17 wurde der Acker verflucht und das war alles. Gott verfluchte Adam und Eva nicht direkt aus Gnade, weil sie zu seinem Bilde geschaffen wurden. Und Gott setzte einen Plan für die Erlösung fest. Aber er verflucht die Schlange und den Acker. Und wir werden sehen, wie das in die Geschichte eine Rolle spielt. Und jetzt also 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 14. 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 14. Weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Es essen Schlangen vielleicht etwas Staub, wenn sie ihre Beute verzehren, aber es ist mehr eine Redewendung, weil sie unterworfen wurde. Denn in Josua zum Beispiel wurden die Feinde unter die Füße gebracht. Josua fordert die Männer auf, ihren Gegnern, die sie gerade erobert hatten, ihre Füße auf ihren Nacken zu setzen. Iss meinen Staub, so gesagt. Nun, so wird es auch hier angewendet. Es ist Satans Erniedrigung, Entwürdigung und Unterwerfung beschrieben, weil die Schlange auf den Boden kriechen muss. Und es ist bestimmt bemerkenswert, dass in Jesaja Kapitel 65 sogar im Jahrtausend der Staub das Essen der Schlange sein wird. Sogar in den kommenden Zeitaltern. Beeindruckend. Die Schlange ist also verflucht. Und jetzt 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15, einer der wichtigsten Verse unserer gesamten Bibel. 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn die Ferse stechen. Ich werde Feindschaft setzen. Es ist ein ungewöhnliches Wort einer Blutrache und Argnis zwischen dir und der Frau. Das ist die Schlange und die Frau und zwischen ihren Nachkommen, den Nachkommen des Teufels und den Nachkommen der Frau. Nun, was ist Nachkommen? Nun, das sind die Übeltäter dieser Welt. Diejenigen, die Satans Lüge glauben, werden sich mit ihm verbündigen. Wer sind der Frauen Nachkommen? Nun, meine Damen, haben Frauen Nachkommen? Sie haben Eier, nicht wahr? Das spricht von etwas ganz Besonderem. Ihr Nachkommen. Dies ist eine Prophezeiung, die erste Prophezeiung der Bibel, erste Prophezeiung vom ersten Buch Mose und die erste messianische Prophezeiung. Protoevangelium genannt, Das ist die erste gute Nachricht. Ihr Nachkommen, der einen zukünftigen Nachkommen beschreibt, der den Kopf der Schlange verletzt, also der Messias, der kommende Messias. Und dieser Vers wurde lange als die erste messianische Prophezeiung bezeichnet. Proto-Evangelium heißt es. Und es beschreibt einen messianischen Sieg, denn sie sehen, um den Kopf zu verletzen, denn der Kopf ist das entscheidende Teil. Und Männer, die versuchen, die Schlange zu töten oder schlagen oder zielen nach dem Kopf oder enthaupten die Schlange. Und die Schlange wird seine Ferse stechen. Wo beißen Schlangen? Sie tun oft die Ferse beißen oder stechen, um zu vergiften und zu töten. Es ist interessant, wie dieser Vers 15 in der Weltgeschichte viele Legenden und Märchen hervorbringt. Und so haben wir auch verschiedene Literatur. Nehmen Sie zum Beispiel Georg und der Drache und viele dieser Märchen auf der ganzen Welt, die unaufhörliche Schlacht. Warum fürchten wir uns so vor Schlangen? Menschen mögen keine Schlangen, nicht wahr? Wo ist das Wort für eine Person, die Schlangen liebt? Sind es Herpetologen? Ja, danke Jim, ich kann mich immer darauf verlassen, dass Jim mir die richtige Antwort gibt. Herpetologen. Die meisten Menschen sind keine Herpetologen. Wir mögen Schlangen einfach nicht. Es weist auf diesem Vers zurück. Betrachten wir nun einige Bibelstellen wie Galater 4, Vers 4. Galater 4, Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Also von einer Frau geboren, die unter dem Gesetz waren. Paul ist sehr genau hier. Es war der Nachkommen der Frau. Und nun Galater 3, Vers 7. Und nun Galater Kapitel 3, Vers 7. Erkennt also, die aus dem Glauben sind, das sind Abrahams Kinder. Und Vers 14, im gleichen Kapitel, Vers 14. Damit der Segen Abrahams unter den Heiden komme in Christus Jesus und wir den verheißenen Geist empfingen durch den Glauben. Jetzt der Vers 16 im gleichen Kapitel, Galater 3, Vers 16. Nun ist die Verheißung Abrahams zugesagt und seinem Nachkommen. Es heißt nicht und den Nachkommen, als vergelte es vielen, sondern es gilt einem und deinem Nachkommen, welcher ist Christus. Vers 29 im gleichen Kapitel, Vers 29. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben. Wir heute, die Bekehrung und Taufe durchlaufen haben, sind jetzt der Leib Christi. Wir sind eins mit ihm. Es ist der Nachkommen der Frau. Es ist unser Messias. Und jetzt zurück zum ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 16. Ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 16. Und zu der Frau sprach er, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären, und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Also zwei Dinge sind hier beschrieben über die Frau, Mutterschaft und Ehefrau. Von der Mutterschaft sagt es hier, von nun an wirst du mit Schmerzen Kinder gebären, ich werde dein Leiden und deine Mühe sehr vervielfachen. Es war nicht Gottes Absicht, aber dies ist Teil des Ergebnisses der Sünde, die Geburtswehen. Ich habe es selbst gesehen, wir haben vier Kinder, ich war für alle vier Kinder und der Geburt anwesend und es war kein sehr angenehmes Erlebnis. Er spricht also davon, eine Mutter zu sein. Dies Wort für Leiden ist interessant. Es klingt auch wie das Wort für Baum. Baum, Wissen vom Gutem und Bösem oder Baum an dem Kreuz, an dem Jesus Christus gekreuzigt wurde, so so viel ineinander greifende Verbindungen. Und zweitens geht es darum, eine Ehefrau zu sein. Ihr Verlangen tat sich auf ihren Mann beziehen. Sie will in der Nähe von ihm sein, Romanze, Verbundenheit und Leitung. Aber der Mann wird über dich herrschen. Was meint er damit? Nun, das ist Teil ihrer Bestrafung, nicht wahr? Es ist aufgrund ihrer Sünde, die sie aufgrund ihrer schlechten Entscheidung auf sich genommen hat. Also dieser letzte Satz, er wird über dich herrschen, wurde als Teil eines Vorsitzes oder der männlichen Führung der Familie verstanden. Aber es gibt noch viel mehr. Es bezieht sich auf ihren Wunsch, sich ihrem Ehemann zu unterwerfen, den Wunsch, Kinder zu gebären und dies trotz all ihrer Schmerzen. Aber wie jüdische und christliche Gelehrte unter der Formulierung des Hebräischen verstanden haben, spricht er von Unterwerfung. Etwas weniger ideal, Unterwerfung anstatt ein Helfer zu sein und wird einem Mann unterworfen, der manchmal sogar wie ein Tyranne sein kann. Und in weiten Teilen der Welt gibt es dies bis heute für viele Frauen. Sie werden beherrscht bei Tyrannen in Teilen der muslimischen Welt, aber auch in anderen Kulturen. Es beschreibt einen Machtkampf, Unterwerfung und Herrschaft. Ich kann mich an Dr. Herman Hay erinnern, der uns dies vor vielen Jahren auf einer unserer Konferenzen auf diese Weise so erklärte, dass sie mit unsympathischen Ehemännern verbunden waren, die ihre Autorität einfach missbrauchten. Das ändert sich, wenn ein Mann bekehrt ist, denn dann sehnt er sich nach Kameradschaft und Partnerschaft, bietet ihr christliche Liebe an, wie für die Kirche auch, und verwandelt die Tyrannie in einer Dienerschaft. Aber im Laufe der Geschichte war das nicht immer so für das Los der Frau. Jetzt werden wir 1. Buch Mose Kapitel 3, Vers 17 ganz lesen. 1. Buch Mose Kapitel 3, Vers 17. Und zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker, um deinetwillen mit Mühsam sollst du dich von ihnen nähren dein Leben lang. Adam hörte auf die Stimme seiner Frau, anstatt auf Gott zu hören. Er sagte, nimm nicht von diesem Baum. Der erste eheliche Rollenumtausch, nehmt nicht, aber er nahm, genau wie sie auch. Und darum, weil du dies getan hast, verflucht ist der Boden deinetwillen. In Mühe wirst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dies ist die Auswirkung der Sünde. Gott hatte die Arbeit in Kapitel 2, Vers 15 festgelegt. Arbeit ist also nicht der Fluch. Ich weiß, manchmal fühlt es sich fast so an. Das liegt jedoch daran, dass die Arbeit wegen des Fluches weniger angenehm wurde. Verflucht ist der Boden um deinetwillen in Mühsal. Deshalb für die Mühsal der Frau bei der Geburt. In Mühsal wirst du die ganzen Tage deines Lebens davon essen. Gehen wir nach Römer 8 zurück. Verflucht ist der Boden. Das ist, warum Paulus diese Szene in Römer 8 so beschreibt. Es fällt auf. Aber wir müssen uns alle einig sein, dass so die Dinge sind. Also jetzt Römer Kapitel 8, Vers 19. Römer Kapitel 8, Vers 19. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Sogar die gesamte Schöpfung wartet auf die Geburt der Söhne und Töchter Gottes. Weiter jetzt, Kapitel 8 in Römer, Vers 20, Vers 20. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Vers 21 und 22. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns säuft und sich ängstet. Ja, wir wundern uns, warum es selbst in der Tierwelt einen solchen Konflikt gibt. Warum fressen die Tiere einander lebendig auf? Das dreht uns den Magen um, wenn wir das sehen und miterleben. Jetzt Vers 23 im gleichen Kapitel, Vers 23. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlinge haben, seufzen in uns selbst, sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Ja, es kommt eine Erlösung der Schöpfung. Das ist die gute Nachricht, die Jesus uns im Protoevangelium gebracht hat. Sie sehen, dass wir gerade in Römer 8 gelesen haben, ist der Zerfall des Universums, der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, Entropie, alles, was sich zur Unordnung und zum Aussterben neigt. Wir sehen die Auswirkung des Fluches jeden Tag um uns herum. Jetzt zurück zum ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 18. Vers 18. Dornen und Distel soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Dies ist der Ursprung der Landwirtschaft. Du wirst jetzt Gemüse anbauen, Adam. Im Garten durfte man die Früchte tatsächlich ohne viel Mühe von Bäumen pflücken. Jetzt mussten sie diesen Boden pflügen, sich beugen, die Saat säen oder pflanzen, jäten, gießen, damit sie essen können, und zwar mühsame Arbeit, die Gott ursprünglich nicht beabsichtigt hatte. Und er spricht darüber hinaus, dass man sich mit Dornen befassen musste. Es ist nicht bemerkenswert, dass Jesus, als er von römischen Soldaten vor Gericht gestellt und gefordert wurde, was aus seinem Kopfe gepflanzt wurde, eine Dornenkrone, ein Symbol für den Fluch des Bodens und Disteln, giftiges, schädliches Unkraut, sollte es hervorbringen. Du versuchst, dein Gemüse zu pflanzen, und was aus dem Boden kommt, das ist das Unkraut. Und so ziehen wir ständig das Unkraut aus, und es hat scheinbar kein Ende. Und so sollst du vom Kraut des Feldes essen, der Ursprung der Landwirtschaft. Jetzt Vers 19 im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 19. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du gekommen wirst, denn du bist Erde und sollst zu Erde werden. Haben wir diesen Satz schon einmal gehört? Wir benutzen diesen. Es ist so traditionell bei Begräbnissen. Wir sind Staub oder Erde. Wissenschaftler sagen Sternenstaub. Gott sagt, wir sind Staub von der Erde. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Eine Redewendung für alle Art von Nahrungsmitteln. All deine Nahrung muss von Boden und den Tieren kommen. Während wir dazu bestimmt waren, einen Garten zu kleiden oder zu hegen, indem wir einfach die Früchte pflücken konnten, jetzt die Strafe der Sünde zusätzliche Arbeit. Und so gut wie wir können, das Leben über all die Jahre hinweg aufrecht zu halten. Essen von Gemüse der Erde, und was ist das Ergebnis? Der Tod. Bis du zum Boden zurückkehrst, denn aus ihm wurdest du genommen, denn du bist Staub und du wirst zum Staub zurückkehren. Gott sagt, sterblich wirst du sein und bleiben. Adam lebte 930 Jahre, er starb nicht an demselben Tag, sondern sterblich sollst du bleiben. Er begann zu sterben, als er und Eva die verbotene Frucht nahmen. Aber er starb immer noch 930 Jahre später. Aber er ist noch immer gestorben, nicht wahr? Es ist bemerkenswert, wie viele Einzelheiten dieser Geschichte mit dem Opfer Christi und dem Baum zusammenhängen. Apostelgeschichte und 1. Petrus und andere Bibelstellen sagen, er sei an einem Baum genagelt worden. Ein Fluch, sagte Paulus in Galater, Jesus wurde zu einem Fluch für uns gemacht und musste für uns leiden. 1. Petrus erzählt uns von dem Leiden Christi und dem Tod. Psalm 22, der große Kreuzigungspsalm, sagt: Du hast mich in den Staub des Todes gebracht. Seht, er nahm unseren Platz ein, als der Tod die Strafe oder unsere Strafe war. Und nun im 1. Mose, Kapitel 3, Vers 20, haben wir in den Versen 20 und 21 tatsächlich einen Akt des Glaubens, trotz all dieser Erschütterung und Enttäuschung. Und Adam nannte den Namen seiner Frau Eva, Shaveh auf Hebräisch, das heißt lebendig oder Lebensspender, weil sie die Mutter aller Lebendigen war. Sie ist die Mutter der menschlichen Rasse. Und Adam machte jetzt etwas richtig. Er zeigt Vertrauen in dem Proto-Evangelium. Denn von der Frau würde derjenige kommen, der den Kopf des Teufels zerbrechen würde. Erinnern wir uns, dass wir in Galater begonnen haben, dass Jesus von seiner Frau, von einer Frau kam. Wir haben diese Schrift nicht ganz bis zu Ende gelesen. Gehen wir also zurück zum 1. Johannes Kapitel 3, Vers 8, um all dieses besser zusammenzubinden. Jetzt 1. Johannes Kapitel 3, Vers 8. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 8. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Also um die Werke des Teufels zu zerstören. Dies bezieht sich auf diese Geschichte im 1. Buch Mose, Kapitel 3. Und jetzt möchte ich Sie zu Römer, Kapitel 16, Vers 20 führen. Das geht über unsere Vorstellungskraft hinaus. Wir wissen, dass Christus siegreich sein wird. Und doch sind wir aufgrund dessen, was wir heute sind, aufgrund der Bedeutung vom Passa und der Tage des ungesäuerten Brotes, jetzt im Leib Christi. Und wir sind an ihm als Kopf gebunden. Und in Römer 16, Vers 20 haben wir einen Hinweis auf 1. Buch Mose, Kapitel 3. Paulus schreibt hier, also jetzt Römer, Kapitel 16, Vers 20. Römer, Kapitel 16, Vers 20. Der Gott des Friedens aber wird den Satan unter eure Füße treten in Kürze. Erinnern Sie sich noch an 1. Buch Mose, Kapitel 3, wessen Füße der Kirche Gottes, weil wir in Christus sind. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen. Es meint, weil wir in Christus sind, werden wir an diesem Sieg Anteil haben. Es wird der Sieg Christi sein, aber weil wir sind, wer wir sind, haben wir auch Hoffnung. Als Adam also im 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 20, den Namen seiner Frau Eva nannte, Mutter der lebendigen Lebensspender, drückt er den Glauben an diesem Wiederherstellungsprogramm von Gott aus. Und im 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 21 heißt es, also jetzt 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 21. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Nun, wovon machte der Herr diese Kleider? Wissen Sie, um das Fell von einem Tier abzuziehen, hoffentlich aus Gnade, müsste es zuerst tot sein. Und hier haben wir das erste Tieropfer. Und wer macht das? Gott. Dies ist eine Ersatzversöhnung, um Adam und Eva mit den Fellen dieser Tiere zu bekleiden, um eine Versöhnung zu bieten. Die erste und das erste Blutvergießen, Gott tut es für Adam und Eva aus Gnade und er stellt ihren Kleidung zur Verfügung viel besser als Schürzen von Blättern. Denn Pelze sorgen für Wärme, Schutz, Bequemlichkeit und Haltbarkeit. Aber wie lange würde eine Kleidung von Blättern halten? Sie würden jeden Tag Blätterkleidung machen, würde ich vermuten. Felle tragen die Menschheit heute noch. Felle also ein Teil der normalen Kleidung heutzutage. Nun, 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 22 und 23. 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 22 und 23. Die Vertreibung. Und Gott, der Herr, sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und was böse ist. Nun aber, dass er nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Siehe hier, der Mensch ist geworden wie unser einer. Das wird ironisch gesagt, im Hebräischen ist das ironisch. Der Mensch war nicht wie Gott. Dies ist der springende Punkt der Ironie. Der Mensch ist ein Wrack und ruiniert, wie wir hier sehen. Der Mensch, oh ja, er ist wie einer wie wir, okay. Sehen Sie, was er jetzt getan hat? Den Tod auf seinen eigenen Kopf gebracht. Er ist wie einer von uns geworden. Hier haben wir den Vater und den Sohn in Kommunikation miteinander. Ja, wir wissen gut und auch übel. Nochmal Vers 22, Vers 22. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Und so handelte Gott gnadenvoll und tat uns die Menschheit aus dem Garten vertreiben. Es war eine Strafe, ausgewiesen zu werden. Es war ein Akt der Gnade, um zu verhindern, dass wir nicht immer in unserem sündigen Zustand leben müssen. Gott brauchte keine Feinde mehr in diesem Universum. Wir erfahren von Paulus, dass Jesus Christus Leben und Unsterblichkeit ans Licht gebracht hatte durch das Evangelium. Leben und Unsterblichkeit durch ihn und durch seine Opfer. Und hier ist also der erste Satz in Vers 23, noch immer im 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 23. Da wies ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Das Paradies also war verloren. Dies ist Teil unserer Literatur in der englischen Welt. Dies ist Verbannung, Ausstoß und Urteil. Und doch ist es auch ein Akt der Barmherzigkeit und Gnade. Wir würden also die Möglichkeit haben, umzukehren und erlöst zu werden, damit Christus einen Lösegeldpreis bezahlt, um uns in den Leib Christi zu bringen. Und so wies der Herr Gott ihn aus dem Garten, dass er die Erde bebaute. Also vertrieb er den Mann. Dies ist ein noch stärkeres Wort. Es ist wie, dass Adam wusste, dass er die Erde bebauen sollte, aber er blieb stehen und wollte nicht gehen, und nun zwingt Gott ihn hinaus. Er kann nicht zulassen, dass dieser Mann von diesem Baum des Lebens nimmt und für immer in solchem Zustand lebt. Jetzt also 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 24. 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 24. Und er, also der Herr, trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden der Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens. Er hat sie vertrieben. Die Sünde trennt uns von Gott, und er stellt im Osten des Gartens das Wort also hier Schakan, das für den Tempel benutzt wird, den Wohnort von Gott. Gott wird im Garten sein und draußen die Cherubin werden dies bewachen. Erinnern Sie sich an die Tempelbilder der Cherubim, die Gottes Thron bewachen, wie die Bundeslade auch? Gott stellt hier die Cherubim ab mit einem flammenden Schwert. Es heißt nicht, dass er in den Händen der Engel gegeben wurde. Es sagt ein flammendes Schwert, ein Schwert des Herrn. Der Begriff wird an anderen Stellen in unserem Alten Testament verwendet. Und so werden sie ausgestoßen zum Osten des Gartens. Und so wurden die Menschen nach Osten getrieben. Die Wiege der Zivilisation, so sagen uns einige Historiker, liegt im Osten. Andere, die nach Osten gingen? Kein. Leute, die den Turm von Babel folgten, gingen alle nach Osten. Interessant. Und so haben wir in Vers 24 den Beginn der Zivilisation. Herr Armstrong widmete in seinem Buch Geheimnis unseres Zeitalters ein ganzes Kapitel mit dem Geheimnis der Zivilisation. Ich beziehe sie auf die Lektion Nummer 7 des Bibelstudiums, eine Einführung in die Zivilisation. Das Geheimnis der Zivilisation, und das ist unsere Zivilisation, Leute. Es ist noch viel vollständig erlöst. Aber wir gehen in die richtige Richtung wegen Gottes Plan. Er vertrieb sie aus dem Garten. Es war ein verlorenes Paradies. Gibt es eine Hoffnung für uns? Gibt es eine Möglichkeit, uns wieder in einem Garten von Eden Status zu bringen? Gehen wir jetzt zum letzten Buch der Bibel. Du siehst, wir sind im ersten Buch Mose angefangen. Das ist eine Seite der Bibel. Jetzt gehen wir zur anderen Seite. Beide Bibelstellen sind durch diese Geschichte miteinander verbunden. Jetzt Offenbarung Kapitel 21, Vers 4. Die letzten beiden Kapitel der Offenbarung beschreiben einen neuen Himmel und eine neue Erde und ein neues Jerusalem. Und in dieser Beschreibung haben wir die Verbindung zu 1. Buch Mose, Kapitel 3. Jetzt also Offenbarung, Kapitel 21, Vers 4. Offenbarung, Kapitel 21, Vers 4. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Erkennst du die Sprache dieses Verses im 1. Buch Mose, Kapitel 3? Gehen wir nach Kapitel 22 der Offenbarung, Vers 2 und 3, Offenbarung 22, Vers 2 und 3. Mitten auf dem Platz und auf beide Seiten des Stromes, Bäume des Lebens, die tragen 12-mal Früchte, jeden Monat bringen sie ihre Früchte, und die Blätter, die Bäume, dienen zur Heilung der Völker. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein, und seine Knechte werden mit ihm dienen. Ein edenischer Staat wiederhergestellt und ein neues Paradies. Dahin gehen wir, liebe Leute. Wir gehen zurück zum Anfang, wir gehen zurück in den Garten. Es ist eine wunderbare Geschichte, deshalb müssen wir die ganze Bibel lesen. Denn alles, was in der Mitte ist, sagt uns, dass dies möglich ist. Das ist unsere Geschichte im 1. Buch Mose, Kapitel 3. Ist das nicht bemerkenswert? Wir haben Traditionen auf der ganzen Welt, die sich auf diese Geschichte beziehen. Zwei Tonsiegel aus archäologischen Ausgrabungen in Ninive könnten dies widerspiegeln. Auf einem scheint es zu zeigen, wie ein Mann und eine Frau von einer Schlange versucht werden, das andere ist ihre Vertreibung aus dem Garten. Märchen und Legenden wie Pandoras Schachtel, wo Zeus einer Frau namens Pandora eine Schachtel gibt und sagt, öffnen Sie nicht, denn in Ihnen oder in der Schachtel ist alle Probleme der Welt. Und was macht sie? Sie öffnet die Schachtel. Sehen Sie, das sind alle Märchen und Legenden, die sich auf diese Geschichte beziehen. Also, was ist mit uns? Nehmen Sie an, Sie und ich würden es anders machen, wenn wir das erste Ehepaar im 1. Buch Mose Kapitel 3 gewesen wären. Nun, damit wir nicht zu hochmütig werden, möchte ich Sie an einige bekannte Verse erinnern in der Bibel. Ich werde mich nicht dorthin wenden, sondern es für eure Notizen weitergeben. 1. Buch Mose Kapitel 6, Vers 5 und 6. Bevor der Flut bemerkte Gott, dass die Bosheit der Menschen auf der Erde groß war und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, immer da. Und hier der Fluch im 1. Buch Mose Kapitel 8, Vers 21, 1. Kapitel Mose, Kapitel 8, Vers 21. Erste Buch Mose, Kapitel 8, Vers 21. Und der Herr roch das liebliche Geruch, den lieblichen Geruch, und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Das Menschenherz ist böse von Jugend auf. Und dann Jeremia 17, 9 und 10. Jeremia Kapitel 17, Vers 9 und 10. Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding, wer kann es begründen? Ich aber, der Herr, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe einen jeden nach seinem Tun, nach den Früchten seiner Werke. Paulus sagt in Römer 3, Vers 23, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. In Römer 8 sagt er: Aber fleischig gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist und vermag es auch nicht. Die aber fleischig sind, können Gott nicht gefallen, aber muss im Geist bekehrt sein. Also komme ich zu meiner ursprünglichen Frage. Wo ging es alles verkehrt? Im Garten Eden, 1. Mose Kapitel 3, in dem er Gottes Wort in Frage stellte und bezweifelte und Teil der Ja, sollte Gott gesagt haben, Gesellschaft wurde, das ist die Wurzel allen Übels. Das Passafest und die Tage der ungesäuerten Brote stehen für die Sünde zu entfernen. Und dazu müssen wir Gottes heiligem Wort vertrauen und gehorchen. Es offenbart den Geist und den Plan Gottes. Und warum kämpfen wir so mit der Sünde? Es bezieht sich darauf, wie wir mit Gottes Wort umgehen. Dies ist eine zentrale Lektion von 1. Buch Mose Kapitel 3. Deshalb warnt uns die Bibel davor, daran nicht zu zweifeln, nicht etwas auszulassen, nicht dazuzufügen, es nicht zu verdünnen und es nicht zu widersprechen. 1. Buch Mose Kapitel 3 ist eine grundlegende Geschichte, die erklärt, was mit der Menschheit nicht stimmt. Es erklärt nicht nur, wie wir uns in einem so elenden Zustand befinden, sondern es erklärt auch den Ausweg durch einen Tod, Opfertod von Gottes einzigem Sohn Jesus Christus. Passa und die Tage der ungesäuerten Brote beziehen sich beide auf diese Urgeschichte. Die gute Nachricht ist, dass Gott uns nicht auf ewig in diesem Zustand der Sünde gelassen hat, sondern uns die Möglichkeit gegeben hat, uns von der Sünde zu reinigen und die Gemeinschaft mit ihm wiederherzustellen. Nun dann können wir für immer mit ihm und Christus im Reiche Gottes leben.